Ja, Hermann ist unterwegs, ich habe schon gesagt, in vielen Ostblockländern und verteilt dort auch viel Literatur. Und manche Bücher sind sehr wertvoll, sind aber vergriffen und dann werden die neu aufgelegt. Und Hermann hat uns auch einige mitgebracht, die möchte uns vorstellen.
Wir dürfen jetzt schon einige Jahre hier Bücher verteilen, kostenlos. Und ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr rechen Gebrauch macht. Wir haben Rosenius mitgebracht, tägliches Seelenbrot. Rosenius ist ein skandinavischer Reformator. Er hat das Thema vom inneren Menschen sehr stark. Dann haben wir gleicher Autor, Wegweiser zum Frieden von Rosenius. Ihr Gesetz und Evangelium, dieser Konflikt in jedem Menschen, tun und nicht tun können, die Forderung und die Aussage Gottes, ihr könnt es gar nicht. Dann haben wir Bibel geschenkt bekommen, die 15er, der 45, da haben wir 300 dabei, also es reicht fast für jeden eine. Nehmt sie mit, wenn ich sie mit heimfahren muss, ist dann mühsam. Ihr könnt mitnehmen, auch zum Weiterverteilen. Man darf alles hier all werden. Dann haben wir ein Büchlein dabei von Krummacher, die Anfechtungen der Kinder Gottes. Ich möchte euch einfach das ans Herz legen. Wer Not hat mit seinem Ich, mit seiner inneren Struktur, nehmt es einfach mit und lest. Dann von einem Professor aus Bulgarien, Detschko, Evolution und Schöpfung, ganz wunderbar. Vom gleichen Autor auch Sexualität und Sex. Dann vom Roy Hissen, gute Nachricht für schlechte Leute, aber das ist nur für schlechte Leute. Die haben eine gute Nachricht. Dann verteilen wir an der Tür noch drei Dinge. 38 Punkte gegen Pornografie, auch im letzten Jahr haben wir es schon verteilt. Wer es nicht hat, nehmt es doch bitte einfach mit. Es sind wunderbare, einfach diese Punkte, dass man es mal liest. Dann über von Pfarrer Wilhelm Busch, so eine kurze Abhandlung und hinter drauf, wie man andere kaputt machen kann, psychisch. Schöne Anleitung über Mobbing über andere. Dann wer die moderne Zeit heute nicht bewältigt und weiß nicht, was heute alles läuft, so kleine Abhandlung über Postmoderne, was ist das? So, das war's, glaube ich. Dankeschön.
Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Ihr seid an eurem Arbeitsplatz oder im Studium und es ist voll schwer, sein Christsein zu leben. Die ganzen Kollegen um einen sind vielleicht keine Christen, eher noch kontra. Und dann steht man dazwischen drin und möchte doch so gern. Ich hatte vorhin erwähnt, ich arbeite beim Deutschen Christlichen Technikerbund. Wir versuchen an Fachhochschulen den christlichen Glauben vorzustellen. Und dann ist es manchmal so, man steht an so einem Büchertisch und man weiß eigentlich, die Gegend, es müssten ein paar Christen da sein, aber es tauchen keine auf. Es ist irgendwie so ein U-Boot-Dasein bei den Christen. Und es ist ja auch schwer. Und ihr kennt sicher auch den Kampf. Und wir haben heute jemand hier, der Axel, der will uns auch kurz davon erzählen, wie er kämpft.
Also, ich kann nicht sagen, das stand zwar so in der Anleitung drin, dass es ein Zeugnis ist, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Zeugnis ist, es ist eher ein Hilferuf. Ich studiere in Sachsen in Freiberg und viele Mitstudenten sind auch fast nur Ungläubige. Ich kenne sehr wenig Gläubige dort und also es fällt mir sehr schwer, da einfach was zu erzählen. Ich habe auch gemerkt, ich war gerade drüben beim Theo Lehmann, der hat über Liebe geredet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe Gott, deinen Herrn und von ganzem Herzen mit allem, was du bist und hast, deiner ganzen Seele und so weiter. Und ich kann von mir nicht sagen, dass ich das tue. Ich liebe meinen Nächsten nicht wie mich selbst, das ist einfach nicht so. Im Gegenteil, da gab es bei mir viel Nächstenhass. Es fing an bei meinen Eltern. Ich habe meinen Vater gehasst, meine Mutter, weil sie sich haben scheiden lassen, weil sie mich im Stich gelassen haben. Ich habe sie gehasst dafür, dass ich alleine da stand. Ich habe andere Menschen gehasst, ich habe Geschwister gehasst, auch welche, die heute hier sind, weil ich eifersüchtig war, eifersüchtig auf ihren Segen, auf ihre Demut, auf die Art, wie sie sind und daran gesehen, was ich bin. Da war viel Hass und so geht es mir auch mit den Mitstudenten. Ich merke, wie ich von denen an den Rand gestellt werde, wie ich einsam bin und hasse, weil ich einfach an die Seite gestellt wäre, weil ich nicht beachtet wäre, weil ich eine krankhafte Sucht habe, danach beachtet zu werden und selbst einen Wert zu haben und möchte nicht nichts sein, wie der Herr Jesus nichts geworden ist. Ich war oft einsam und habe auch die Einsamkeit versucht, mit Unzucht und Pornografie zu trösten. Ich habe nur Schmutz in mir, im Herzen. Und zu meiner Unfähigkeit, dem Herrn zu dienen, da sagt Jesus trotzdem, komm, folge mir nach. Müsst ihr euch vorstellen, ich stehe vor euch in meiner Schande und der Herr sagt, ich soll ihm dienen. Ich soll ihm nachfolgen. Und ich fühle mich gänzlich überfordert, das zu tun, weil ich mich selbst sehe und sehe nur Spott und Schande. Es ist gleich wie, als wenn Jesus sagt, Lazarus, steh auf aus den Toten. Aber das Herrliche ist, dass Lazarus aus den Toten aufgestanden ist. Und das ist der Trost, den ich haben darf, dass die geistlich Armen glückselig sind. Das ist der Trost, der trägt. Das ist der Trost, der allen Druck nimmt. Das ist einfach Liebe. Liebe, die ich nicht kenne und auch nicht habe. Aber die ich trotzdem in meiner Lieblosigkeit erfahren darf. Mir hat mal jemand gesagt, da hat er mich früh angerufen und hat mir was vorgelesen. Axel, wir können nicht das werden, was wir wollen beim Herrn Jesus, bevor wir nicht das geworden sind, was er will. Und das ist nicht zunächst heilig, gerecht, stark, sondern das ist zerbrochen, das ist arm, das ist nackt und bloß, das ist einsam, das ist schwach. Wen der Herr gebraucht, den zerbricht er vorher. Ich möchte euch das so weitergeben als Hilferuf. Ich habe versucht, dem Herrn zu dienen und wenn ich es dann tue, dann ist es oftmals Stolz und Anerkennung für mich selbst da, nicht für ihn. Wenn wir nur das begreifen könnten mit unserem Herzen, dass uns das zu ihm hintreibt, diese Unfähigkeit, ihm zu dienen, treibt er gerade zu ihm hin, um ihm zu sagen, Herr, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, hab's versucht, aber ich schaff's nicht. Ich wünsche mir, dass das einfach mein Herz neu begreift. Dass es unser Herz neu begreift. Dass es, wer außerhalb des Heiligtums steht, der kann nichts Heiliges tun. So müssen wir erst zum Herrn Jesus kommen, um Heiliges zu tun, weil er heilig ist und heilig macht. Ich habe auch... Es gab Zeiten, da habe ich über meine Unvollkommenheit geweint, weil ich wusste, ich bin nicht so, wie der Herr es fordert in seinem Wort, dass ich heilig und gerecht sein soll, wie er heilig und gerecht ist, dass ich vollkommen sein soll, wie er vollkommen ist. Und heute möchte ich fast darüber weinen, dass ich gar nicht mehr darüber weinen kann, dass ich unvollkommen bin. Und das will ich auch fragen. Kannst du noch weinen über deine Unvollkommenheit? Kannst du weinen über deine Sündhaftigkeit? Kannst du weinen darüber, dass du es nicht mehr kannst? Ja, so geht's mir.
Hat mich jemand mal gefragt, Herr Mann, magst du stille Zeit? Habe ich gesagt, ich bin stille Zeit. Hat mich jemand gefragt, Herr Mann, hast du Stress? Sag ich bin Stress. Hat meine Frau zu mir gesagt, Herr Mann, ich halte es nicht mehr aus mit dir. Du hast zu viel Wirbel, zu viel Power, zu viel, ich halte es nicht mehr aus. Sag ich, möchtest du ein langweiliger Mann? Nee, bleib lieber so, wie du bist. Diese Gegensätze leben dir. diese Hilflosigkeit leben wir. Nur Stille sein bringt nichts. Nur fliehen bringt auch nichts. Heute haben wir das Thema, wie begehe ich mich meinem Nächsten? Da ist die Frage, was für Zeit leben wir? Wie ist der Nächste geprägt? In was für Zeit leben wir? In Matthäus 24 sagt uns der Jesu, wie die Zeit sein wird, in der wir heute leben. Und da heißt es in Matthäus 24, Vers 12, und dieweil die Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir leben in einer Zeit, wo die Liebe erkaltet. Gleichzeitig haben wir heute den Bibeltext aus Philipperbrief. Lasset eure Lindigkeit kund werden allen Menschen, denn der Herr ist nah. Lindigkeit, euer Gütiges, euer Vorzügliches. Güte tut sich begegnen mit Kälte. Hoffnungslosigkeit begegnet sich mit Hoffnung. Was ist das für eine Zeit heute? Eine Generation der Hoffnungslosen, Horizonte der Sinnlosigkeit, der Weg nach nirgendwo, Hass und Liebe, schlimme Verbindungen im Menschen, Stolz und Hass. Wenn die Liebe erkaltet, bleibt nur noch der Hass und im Hass die Sehnsucht nach der verlorenen Liebe. Kann ich ein zugefrorenes Meer mit dem Eisbrecher endgültig befreien von Eis? Oder kann ich dieses Meer befreien mit dem Föhn des Humanismus? Wir leben in einer Zeit, wo die Liebe erkaltet, wo wir arm geworden sind an innerer Werte. Die Zeit ist geprägt von vielen Philosophen und Denkern, von Leuten, die gesagt haben, wir haben Gott abgeschafft. Diese Zeit ist geprägt von Leuten, die gesagt haben, wenn wir Gott abgeschafft haben, haben wir auch Werte abgeschafft. Gibt es keine Werte mehr. Nietzsche ist auch so einer, der bis heute hinein in diese Zeit gewirkt hat. Er hat unter anderem gesagt, gut ist das, was am Leben bleibt, was im Kampf gewinnt, böse ist, was zurückweicht und versagt. Neid und Selbsthass sind im Prozess des Kampfes und der Auswahl unentbehrliche Momente. Wir müssen uns davor hüten, gut zu sein. Der Mensch muss besser und böser werden. Dass wir in diesem Leben genannten Kampf nicht Güte, sondern Kraft brauchen, nicht Demut, sondern Stolz. Und nicht Gerechtigkeit, sondern Macht. In dieser Zeit leben wir. In dieser Zeit der Gottesstunde, der Finsternis. Indem die Gottlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und die Liebe ist erkaltet. Die Menschen jagen nach Dingen, die sie nicht finden. Der Mensch ist in Unruhe versetzt. Er isst und denkt an die Arbeit. Er ist im Urlaub und denkt an die Arbeit. Im Urlaub denkt er ans Essen. Wenn er bei seiner Frau liegt, denkt er an andere. Wir sind nicht mehr dort, wo wir sind, haben keine Dankbarkeit mehr, wir haben keine Ruhe mehr, wir haben keine Beständigkeit mehr. Man wird und ist geschichtslos, gottlos, gesetzlos. Alles wird sinnlos, ziellos, zwecklos, hoffnungslos, haltlos, wertelos. Und dieser Zeit ist unser Nächster, begegnet sich erkaltete, eingefrorene Herzen mit liebender Herzen. Begegnen sich Herzen, die von etwas reden, was die anderen gar nicht mehr begreifen können. Etwas wie außerirdisch. Manchmal denke ich, ich komme vor wie ein Außerirdischer. Wenn ich von Keuschheit, Reinheit, Werte rede. Man versteht mich nicht mehr. Man versteht uns vielleicht nicht mehr. Wer ist unser Nächster? Ist der Nächste nur der, der in der Gemeinde bei mir sitzt? Ist der Nächste nur meine Familie? Wer ist mein Nächster? Der, der Not im Herz hat, aber nach außen vollkommen erscheint. Sicher, voll Dynamik, voll Erfolg. Und doch ist in seinem Herzen so leer und so arm. Ohne Leben, ohne Hoffnung. Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, Werdelosigkeit. Philipperbrief. Lasset eure Lindigkeit kund sein allen Menschen. Lindigkeit, euer wertvollstes. Das, was euren teuersten Wert in eurem Inneren ist. Aber das kann doch nicht menschliche Moral sein. Wir können doch nicht mit menschlichen Mitteln ertötete Herzen zum Leben bringen. Wir können doch nicht mit dem Föhn des Humanismus ein Eismeer zum Schmelzen bringen. Es muss doch ein anderes Mittel in Kraft gesetzt werden. Von einem, der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es muss doch etwas geschehen durch den, der sagt, alle gute und vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts im Jakobusbrief. Dann in dieser Zeit heißt den Vers vorher, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, eure Lindigkeit lasset kund werden allen Menschen. Der Herr ist nah. Wer ist mein Nächster? Nach der Wende sind wir in die neue Bundesländer gefahren, haben dort gleich in den ersten Tagen die russische Garnison besucht, Traktate verteilt. Dann waren dort Jugendkreise, die haben uns eingeladen, durfte ich sprechen und wir waren vom Westen her attraktiv, neu. Nach der Predigt wollten viele mit mir diskutieren und das macht einem stolz. Mensch, interessant, steht im Mittelpunkt, kann kluge Fragen, klug beantworten. Aber um uns herum ist ein junger Mann gelaufen, wie ein wildes Tier, wie ein gehetztes Wild. Ich habe gewusst, ich muss mit diesem jungen Mann sprechen. Aber die Gespräche, die klugen Gespräche waren mir wichtiger, weil ich stand im Mittelpunkt. Und irgendwann in der Nacht habe ich gesagt, wo ist dieser junge Mann? Ich möchte mit ihm sprechen. Und haben alle gesagt, er ist weggegangen. Wir fuhren heim und am nächsten Tag haben sie angerufen, dass dieser junge Mann Selbstmord begangen hat. Wer war mein Nächster? Die kluge Diskutierer oder dieser, der drumherum lief, ständig mich scheu angeguckt hat, beachtet er mich? Kann der mit mir sprechen? Hat der Verständnis mit mir? Wer ist mein Nächster? Heißt ja in der Bibel, dass die Levit und der Priester vorbeilaufen und bei dem, der unter die Räuber gefallen ist. Was ist mir wichtig? Wo ist mein Nächster? Stolz kann sich nie verschenken. Sucht auch immer nur Stolz. Wir haben heute Herr Jesu, aber uns ist der Arztkoffer vom Herr Jesu wichtiger. Wir haben der Jesu als Arzt. Aber wir gehen mit dem Arztkoffer durch die Lande, nicht mit dem Herrn Jesu. Wir laufen durch die Welt und suchen die Kluchen. Und die Verlorenen, die vor der Stadt, lassen wir liechen. Vielleicht waren der Priester und der Levit dabei, als sie die Frau verklagt haben im Ehebruch. Diese Frau muss gesteinigt werden. Diese Frau, die keine Hoffnung hat. Wer ohne Sünde ist, werfen den ersten Stein. Vielleicht waren das die zwei, wo dann auch da nach Jericho gelaufen sind. Ist unser Nächster nur den, den wir verklagen können? Oder der, der unter die Räuber gefallen ist? Ist unser Nächster der, wie uns der Axel gesagt hat, der Not hat? Der so eine Not auch sagen darf, weil ich Nächster bin. Wenn ich kein Nächster bin und selbst stolz bin, Perfektionist bin, bin ich kein Nächster? Habe ich nichts zu sagen? Wir müssen wieder Hirte werden. Wir kommen öfters in die Ukraine und dort sind starke Persönlichkeiten, der Älteste und die Menschen stöhnen unter diesen Menschen, unter den Brüdern. Zu mir hat eine Frau gesagt, bei uns wird gepredigt wie bei den Kommunisten, nur mit dem Wort Gottes. Viel Philosophie, viel menschliche Worte. Bei uns wird regiert die Gemeinden wie bei den Kommunisten. Es ist dieses Jahr in so einer Gemeinde gesagt, die Gemeinde sind doch keine Kühe. Da braucht man vorne keinen Cowboy. Die sind doch Schafe, da brauchen wir Hirten. Bist du ein Cowboy für dein Nächster oder ein Hirte? Bist du einer, der treibt oder ein billiges Evangelium hat? Bist du einer, der selbst gesetzlos ist oder gesetzlich? Oder hast du Christus, ein Hirteamt? Begegnest du dich dem Nächsten als Hirte? Als einer, der liebt, der sich opfern will für den Nächsten? Als einer, der sich verschenken will, weil er selbstlos geworden ist? Es kommen ja in der Bibel viele am Ende der Tage und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt, vielleicht sogar, ich weiß nicht, steht es dort, nein. Ich kenne euch nicht. Sie haben es nicht selbstlos gemacht, sondern zu ihrer eigenen Ehre. Sie war nicht frei von sich. Es war alles nur Berechnung, Profilierungssucht, Geltungssucht. Wer ist dein Nächster? Dem, der, mit dem du dich wichtig machen kannst oder mit dem du vielleicht sterben kannst. Ich denke, der Jesus ist mit Lazarus mitgestorben, um ihn aufzuerwecken. Kannst du Leid tragen? Oder freust du dich, weil es deinem Nächsten schlecht geht? Hast du Freude, weil es dem Nächsten schlecht geht? Sartre sagt, der französische Philosoph, wir sind verdammt zur Freiheit. Und diese Freiheit, die schafft also Einsamkeit. Der verlorene Sohn war frei, aber verdammt einsam. Und die Einsamkeit wurde immer größer. Ich denke, am Schweinedrog war die Einsamkeit vollkommen. Da hat er nichts mehr gehabt. Nur noch sein Vater dann im Kopf. Der letzte Rettungsanker. Gehst du mit so Leuten? Wer ist der Nächste? Wer ist der Erfolgsmensch? Ich habe furchtbar gern getanzt. Ich bin bis 23 Jahre haben wir Gott gesucht und gleichzeitig waren wir vollkommen in der Welt. Ich habe immer nur die schönsten Mädchen zum Tanzen geholt. Bis ich gemerkt habe, mit denen kannst du nicht tanzen. Die gucken ja ständig, dass sie beachtet werden. Die sind ja gar nicht bei dir. Die sind ja in ihrer Schönheit geltungssüchtig. Sucht nach beachtet werden. Dann habe ich angefangen, die nicht so schöne zu holen zum Tanz. Die waren dankbar. Mit denen konnte man reden. Da war plötzlich jemand anderes da. Wen beachtest du? Dann habe ich gemerkt, dass oft Freundinnen, das Schöne hat eine Freundin, die nicht so schön ist. Nicht um die Nichtschöne aufzuwerten, sondern um sich noch mehr aufzuwerten. Durch die Nichtschöne. Alles hat Berechnung. Wer ist dein Freund? Jemand, der dich größer macht oder bei dem du klein werden darfst, um ihm zu dienen. Wer sind wir Menschen? Ist alles durchtrieben mit Ichzucht, Geltungssucht. Das wichtigste Gespräch ist oft auch schweichen und beten für jemand. Unsere Tochter hat eine Freundin gehabt. Die waren da 15, 16 Jahre alt. Und der Bruder von unserer von der Freundin von unserer Tochter, 22 Jahre Polizist, kam oft in unser Haus. Und er hat so eine Gewohnheit gehabt, da beim Tischdecke wurde, hat er angefangen zu essen. Ich konnte nie beten, jahrelang nicht. Denn ich habe mich geschämt, einfach das Gebet ihm noch drauf zu drücken. Ich wollte ihn nicht beschämen. Ich habe auf Gebet verzichtet, nur dass ich der anderen nicht beschäme. Und irgendwann kam so, da war das Gespräch verwickelt. Das Essen stand auf dem Tisch und ich konnte sagen, komm, lass uns noch miteinander beten. Und sagte Stefan, seit wann beten ihr? Ach, sage ich, wir beten schon immer, aber du hast doch nie gebetet. Ach, Stefan, weißt du, du hast immer gleich losgegessen und ich konnte nicht beten. Ich wollte dich nicht beschämen. Man kann auch schweigen mal und kann reden. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Feinfühligkeit für den Nächsten. Und das hat ein Egoist, ein ichhafter Mensch nicht. Wir können mit Menschen mit Engelszunge reden. Wir können alle Geheimnisse wissen. Wir können über die Psychologie alle Geheimnisse des Nächsten wissen, über sein Herz und können doch nur tönendes Herz sein. klingende Schiller, kein Leben haben. Wir können da andere analysieren, aber uns nicht. Wir können uns durch unsere falsche Art der Anna fertig machen. Und wir nennen es Liebe. Wer ist unser Nächster? Und das alles in einer Zeit, je heller die Städte, je dunkler die Herzen. Trotz allem Geflimmer der Sterne und Kerzen. Noch nie hat der Flitter und Tann dieser Welt die Finsternis seufzender Seelen erhellt. Der Friede, die Stille sind völlig entschwunden. Die Menschen verbluten an heimlichen Wunden. Und nirgends ein Helfer der Seele und Geist dem Sog des Verderbens der Erde entreißt. Und doch winkt ein einsamer heiliger Rufe, herübergekommen vom anderen Ufer, der Lieben, den Ärmsten sich nahtvoller Huld, als Retter und Löser aus Sünde und Schuld. Der Schöpfer ist selber im Sohne gekommen, hat alles Verderben ans Fluchholz genommen und wirbt jetzt um jeden, dass Sühnung und Heil und Friede und Freude ihm werde zuteil. Knie nieder und rufe den heiligen Namen. In ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen. Sein Kreuz ist die Rettung aus jedem Gericht, denn Jesus ist Liebe und Leben und Licht. Ich bin überzeugt und habe selbst erlebt, wir können heute in dieser Welt alles in Bewegung setzen, was menschlich und gut gemeint ist. Aber nur etwas schafft neues Leben. Etwas schafft wirklich Verständnis für den Nächsten, Christus in uns. Da heißt eure Lindigkeit. Da kann man auch übersetzen, euer Vorzügliches im Philipperbrief. Lasset kund sein allen Menschen. Was ist unser Vorzügliches? Unsere Profilierungssucht, unsere Ich-Sucht. Unsere Berechnungen. Unsere Angeberei, wenn wir jemand mal ein Zeugnis gegeben haben. Unser Vorzügliches ist Christus. Und wie ging er mit Menschen um? Ich habe lang auf der Straße, habe ich immer mir die schönen Objekte ausgesucht. So schüchterne Mädchen zum Zeugnis. Bis ich gemerkt habe, ich muss auf die frechsten Männer losgehen. Und wenn die hassen, dann bekommen sie Schuldgefühle. Und wenn sie Schuldgefühle bekommen, bekommen sie Konflikte. Wenn sie Konflikte bekommen, bekommen sie Sehnsüchte, frei zu werden. Wenn sie Sehnsüchte bekommen, frei zu werden, schreien sie nach Gott. Wir müssen uns die aussuchen, die sprachlos geworden sind über ihr Sein, über ihr Leben, über ihr Zustand. Lasset euer vorzügliches kund werden allen Menschen. Der Herr ist nah. Wir dürfen Botschafter sein an Christi Stadt. Wir dürfen an Christi Stadt hinausrufen in eine sterbende Welt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Ich muss einfach nochmal zurückkommen, dass wir nochmal das Konträre erleben. Im Timotheusbrief wird uns geschildert, wie es in dieser Endzeit sein wird. Im 2. Timotheusbrief, im 3. Kapitel. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten sein. Im Russischen und Rumänischen, manche Übersetzung heißt schwere Zeiten. Aber das gräuliche Zeiten, das Wort gräulich kommt nur zweimal vor in der Bibel. Bei der Gardena, gräuliche Menschen. Ohne Hemmung, ohne Scham, nackt waren sie. Gräuliche Zeiten, Zeiten, wo man keine Scham mehr hat. Und da zählt uns dann hier Paulus Dinge auf, 18 Endzeitdingen. Charaktereigenschaften des Menschen. Er zählt uns Dinge auf, wie der Mensch sein wird, in dem die Liebe erkaltet ist. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, eins. Geizig, ruhmredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr Wohllust liebenden Gott. 18 Endzeiteigenschaften. Vielleicht sind viele Bibelkundler da und die wissen, die 666 in der Endzeit. Hier haben wir 3 × 6 ist 18. Die Zahl ist 18, ist die Quersumme von 666, wo der Mensch in seinem Ich, in seiner Ich, meiner, mir, mich Art, wo er sich nur kennt noch, zur Fülle gebracht wird. Das sind Menschen, die halten 6 Tage, Arbeitstag. Und dann kommt nicht der 7. Tag. Der Ruhetag ist ausgeschlossen. Wir können keine Ruhe mehr finden. Dann kommen die nächsten 6 Tage. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sowohl im Arbeitswelt wie in der Suchtwelt, wie in der religiösen Welt. Menschen, die ständig jagen nach irgendwas, wohin. Menschen, die keinen Ruhetag mehr haben nach der 6. Menschen, die keinen Frieden mehr haben. Menschen, die laufen. Und so laufen sie ohne Ruhetag. Von der 1 zu 6 und wieder von der 1 zu 6. Menschen mit zerrütteten Sinne, untüchtig zum Glauben. Halten ruhmredig, hoffe dich. Ich habe jetzt gelesen, es gab noch nie so viel Weisheit auf dieser Welt. Noch nie so viel Dummheit. Weil der Mensch in sich verkrümmt geworden ist. Der Mensch kann sich nicht mehr frei machen von sich selbst. Ich bin ein Sklave meiner Gedanken. Wir sind verdammt zur Freiheit, sagt Sartre. Und diese Freiheit schafft ständige Rotation der unwerten Dinge. Denn die Werte lassen ruhen. Etwas, was Wert hat, lässt ruhen. Etwas, was keinen Wert hat, macht uns unruhig. Hass muss immerfort Hass gebieren. Liebe ist Liebe. Da ist Liebe keine Geburt, das ist Liebe. Gott ist ganz einfach, er ist Liebe. Wir sind Liebe und Hass. Sehr kompliziert. Diese Schizophrenie im Menschenherzen. Und genau in dieser Zeit, wo die Menschen so angeben, dürfen wir kommen, ich kenne einen. Der ist von Herzen demütig. Der ist sanftmütig. Der ist liebevoll. Der sagt zu sich, von sich, obwohl er der Schöpfer ist, ich kann gar nichts, der Vater ist alles. Der Sohn kann nichts aus sich selbst sagen. Eure Lindigkeit lasset kund werden allen Menschen. Sowohl den Guten wie den anderen. Sowohl den Religiösen wie den Nicht-Religiösen. Wir kommen ja in die Ukraine und ich habe immer auf dem Herzen auch, dass ich diese orthodoxe Priester erreichen kann. Da kommen wir an Dnepr, an eine Stadt, Berislav. Und da wurden vom orthodoxen Priester, hat uns sehr schmähhafte Zeitungsartikel über uns geschrieben und über die Pfingstgemeinde und Baptistengemeinde und lutherische Gemeinde dort. Erst wollten die Brüder dort in die Kirche gehen. Sag ich, lass sie mal. Da sind wir ein paar Sonntag zu ihm in der Gottesdienst mit der Gruppe gegangen. Dann hat er auch uns nass gemacht mit dem Geweidewasser, mit dem Palmwedel am Palmsonntag. Wir waren einfach bei ihm. Hätte man gegen ihn geschrieben, wären wir dulierende Menschen gewesen. Aber so hat er eher nur schlecht und schlecht gemacht. Und jetzt waren wir als Schlechtgemachte plötzlich unter seinem Gottesdienst. Und dann, irgendwann kam er zu mir her und hat gesagt, Hermann, du bist doch auch ein Priester. Ab jetzt geht der Priester ins Allerheiligste und tut von dort raus die Bußpsalme singen. Und du bist ein Priester, da können nur Priester rein ins Allerheiligste. Komm mit mir, sag ich zu ihm. Aber der Priester muss dann vollkommen sein, heilig und nur reine Gedanken. Sagt er, natürlich. Sag ich zu ihm, aber ich bin das nicht. Ich kann da nicht mit rein. Und dann sagt er zu mir, ich auch nicht, Herr Mann. Da hat das erste Mal in seinem Leben die Buchspsalme hausgesungen, für sich und für die anderen. Wer ist dein Nächster? Singst du nur die Buchspsalme für den anderen oder auch für dich? Hast du nur Hoffnung für die anderen? Und du bist schon lange nicht mehr in Hoffnung. Nur in frommer Illusion. Inzwischen hat er schon den Club gemietet, das Kulturhaus, ein paar hundert Leute gesammelt und wir durften einen evangelistischen Gottesdienst machen. Plötzlich sind zwei Religionen nicht mehr gegeneinander, sondern zwei Religionen sind verloren, die gerechtfertigt werden durch den, der den Gottlosen gerecht macht. Und ich habe so ins Finde, ich weiß nicht, ob es deiner Seele auch so geht. Wir haben nur noch ein Machtmittel heute. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben nur noch einen, der vom Tod ins Leben bringen kann. Es gibt nur einen, der zur Schöpfung der Sargrund hier. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wenn ich das sage, sind es leere Worte, sind philosophische Worte. Als der Jesus das gesagt hat, war Wort und Tat und Leben eins. Was er geredet hat, war auch sein Leben. Was ich rede, ist nicht mein Leben. Wir haben von Axel gehört und ich kann nichts anderes sagen. Mein Leben ist ein Kampf. Im Glaube gegen mich selbst, dass ich ständig zu ihm hinfliehe. Luther hat so einen schönen Satz geprägt in seiner Depression. Ich hänge mich nicht auf, ich hänge mich an Golgatha. Und so darf dein Nächster bist du selbst. Den darfst du zu Jesus bringen. Dein Selbst. Und wenn dein Selbst bei Jesus ist, in dem Ruheort der Liebe, in dem, der in dieser Zeit noch ein Wort hat, dann darfst du auch andere weiter sagen. Wir haben kein Brot, aber kein anderes Sachen, wo es Brot gibt. Wir haben kein eigenes Leben, aber wir können andere Sachen, woher wir Leben bekommen haben. Ich bin die Auferstehung, das Leben. O du, vor dem die Stürme schweigen, vor dem das Meer versinkt in Ruhe, dies wilde Herz nimm hin zu eigen und führ es deinem Frieden zu. Dies Herz, das ewig umgetrieben, entlodert, ach, zu rasch entfacht und ach, mit seinem irren Lieben, sich selbst und andere elend macht. Entreiß es, Herr, dem Sturm der Sinne, der Wünsche, treulos schwanken Ziel, auf das es los vom Augenblicke, vom Zweifel, Angst und Reue frei und sich einmal voll und ganz erquicke und endlich, endlich stille sei. In dieser Stille können wir zum Nächsten gehen. Dann wird natürlich dort keine Stille mehr sein bei deinem Nächsten. Wir waren in einem Einsatz auf der Straße, haben gepredigt in Bad Reichenhall. Da habe ich einen jungen Mann angesprochen. Da sage ich, bist du einsam? Hat er angefangen zu weinen. Er war ein bisschen korpulent und vom Aussehen, ich bin auch so ein Außenseiter gewesen in meiner Jugend. Ich habe genau gewusst, er ist ein Außenseiter. Er hat geweint, sagt er, mich will niemand. Hübscher junger Mann, schüchtern, bisschen verklemmt eigentlich. Ein idealer junger Mann, es gibt die beste Väter, die beste Ehemänner. Nicht die Wölfe geben die beste Ehemänner, sondern die Männer, die Lämmer sind. Hat er geweint, mich will niemand, ich bin ein Außenseiter. Sag ich, Jesus liebt dich, das kann ich nicht glauben, doch. Zu dem kann man beten, sagt er, bet doch mit mir jetzt. Haben auf der Straße gebetet. Gleich drauf kam so ein richtiger Bauertyp. Habe ich ihn angesprochen, auch von Gott sagen wollen, hat er ganz schmutzige Witze losgelegt über Frauen, über Gott. So ein gestandener Mann, wo man eigentlich normal gar nicht anspricht. So diese derbe, bisschen coole, freche Art. So, ich erkläre mir mal, warum wir Männer auf die Frage, auf die Gottesfrage mit schmutzigen Witz antworten über Gott und über Frau. Wir hatten auch mit ihm ein ganz gutes Gespräch dann. Wir müssen wieder lernen, unser Nächster von der Demut her zu erreichen. Aber Demut nicht als etwas, was weicher Pudding ist, sondern in der Kühnheit des Glaubens, in der Kraft zu Gott hin. Sorget nichts, heißt der nächste Vers, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten und Gebete und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Ich darf jetzt auch persönlich sagen, ich hatte ja bis jetzt eine schwere Position. Ich bin Sohn bin Papa und Opa. Mein Vater ist jetzt mit 95 Jahren gestorben. Einen Schlaganfall gehabt, kurz vor dem er nach Rumänien fahren wollte. Ich hätte so gern gehabt, dass wir noch mal miteinander sprechen. Meinem tiefsten Inneren waren viele Bitternisse. Mein Papa hat die Gewohnheit gehabt, wenn wir Schach gespielt haben, ich habe am Gewinner, hat er immer am anderen geholfen. Ich weiß, er hat mich geliebt, er war Soldat und kam heim, war ich 6 Jahre alt. Aber im tiefen Inneren war er doch Groll. Ganz tief innen. Und ich wollte mit ihm nochmal sprechen. Das war nie möglich. Ich kann nicht näher darauf eingehen. Dann habe ich Dienstag nachts habe ich nochmal besuchen können durch wunderbare Umstände. Ich sage, Vater, ich hätte so gern mit dir vor vieles gesprochen, mein Herz geöffnet und deins kennengelernt. Aber jetzt ist es zu spät. Ich möchte, dass du mir verzeihst. Und ich will auch dir verzeihen. Alle Kränkung. Ich war vorher total unruhig. Die eine Hand war gelähmt und der dicke. Aber ich sagte, Vater, darf ich noch mit dir beten? Dann hat er seine gute Hand raus und hat sie in die steife Hand rein. Er durfte miteinander beten. Mein Papa war mein Nächster und ich auch, denn ich war frei danach von aller Bitternis. Wisst ihr, was das ist, wenn man frei ist von aller Bitternis, gehe ich in den Nächsten. Ich weiß nicht, wie viele Eheleute hier sitzen. Ich weiß, hier sitzt viel Bitternis zueinander hin. Und ich weiß nur, er kann endgültig uns frei machen von dieser inneren Bitternis. Wir können mal andere Zeugnis geben von Liebe und Freude, wenn wir selbst Bitternis untereinander haben. Du darfst Bitternis haben und Zeugnis geben, aber leide wenigstens unter deiner Bitternis, dass er Not für dich bedeutet. Und dann wird Gott einen Tag schenken, wo du frei wirst, wo du wie erlöst wirst. Haben da noch das Psalm 23 miteinander gelesen. Und Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem kann ich vor Gott bestehen, wenn ich werde einst in den Himmel angehen. Der Jesu konnte nur als einziger sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Jesu hat gewusst, was wir tun. Der Jesu hat meine Bitterkeit gekannt. Unser nebeneinander herleben. Wir sind Bauersleute. Wir haben miteinander gewohnt, gelebt, gearbeitet. Und doch nebeneinander. Jeden Tag irgendwo auf dem Feld. Und haben nur dieser höfliche Floskel miteinander gesprochen. Aber wenn Gott uns dazu zwingt, mal konkret zu reden, sind wir alle nur Schuldner voneinander. Und dann gehen wir, und diese Erkenntnis unserer Selbst lässt uns ganz andere Menschen werden, andere Menschen viel ganz anders lieben. Lässt uns hinauslaufen in diese Welt, wo die Herzen, dem die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Wo die Herzen eingefroren sind. Tiefgefroren sind, dürfen wir sie mit der Liebe und der Sonne Jesu erwärmen. Brauchen wir nicht mit dem Eisbrecher zu kommen, nicht mit humanistischen Föhn. Wir brauchen nicht mit menschlichen Mitteln, sondern wir dürfen uns selbst hoffnungslos geben. Es wird ja jetzt aufgenommen, aber ich muss einfach sagen, etwas Konflikt mit der Ärzte. Und ich bin ein temperamentvoller Mensch. Ich habe mit meinem Papa gebetet. Nächster Augenblick raus hat mich ein Arzt so provoziert, ich hätte ihn umbringen können. Ich habe dem Arzt gesagt, ich bin Christ. Ich habe eben meinem Papa gebetet. Und jetzt könnte ich dich umbringen. Guckt mich der Arzt an und sagt, so sind wir Menschen. Sage, ich heuchle jetzt nicht. Ich gehöre zu Jesus. Aber in mir ist eine Hass, eine Macht. Ich fühle mich ungerecht behandelt und ich habe Dynamik, ich sehe. Eben komme ich noch von diesem heiligen Gebet mit meinem sterbenden Papa. Und jetzt duelliere ich mich mit ihnen. Wissen Sie, was für Konflikte ich durchmache? Sagt er, ich weiß das, ich mag sie auch durch. Wenn wir so überfromm kommen, erreichen wir niemanden mehr. Die wissen ja, was läuft bei uns. Geh doch raus und sag, deine Armut. Und andere werden sich arm erkennen und sich reich machen lassen von dem, der den Gottlosen gerecht macht. Wir können die Religion nicht mit Religion überwinden, sondern durch den Glauben an den Sohn Gottes, der den Gottlosen gerecht macht. Wir kommen nach Kasachstan und ich habe immer Sehnsucht gehabt, schon seit 16 Jahren, dass man zu muslimischen Tschetschenen geht. Jetzt hat Gott auch hier Möglichkeiten gegeben. Ich kann es fast nicht glauben. Aber hier kann man nicht Religion gegen Religion. Wer hat einen besseren Messias? Hier geht's nur die Schuldfrage lassen, Menschen Religion überwinden. Wir dürfen auch nicht über die Bibel reden wie ein Blinder über Farben. Wir können nicht über Gott reden wie ein Blinder über Farben. Das geht nicht. Wir müssen selbst Gott kennen, nicht in unserer Heiligkeit, sondern in unserer Unheiligkeit. In unserem täglichen Schreien, Herr, schenk mir Liebe für meine Frau, schenk mir Liebe für meine Kinder, schenk mir Liebe für meinen Nächsten, schenk mir Liebe für meinen Vater, Mutter. Jeden Tag, dann werde ich Gott kennenlernen. Dann brauche ich nicht mehr über Gott zu reden wie ein Blinder über Farbe, sondern kann Gott als Vater benennen, der den Versager aus dem Staub hebt, der dem Hilflosen Hilfe ist, der dem, der in Verzweiflung steckt, Hoffnung bedeutet. Dann können wir hinausrufen: Ich bin noch schlimmer gewesen wie du und Gott hat mich errettet. Ich war der vornehmste aller Sünder, der größte, sagt Paulus. Er konnte sagen, selbst ihr Heide war nicht so schlimm sündig wie ich. Und wenn Gott mich errettet hat, kann er euch alle erretten. Wir können niemand ins Rettungsboot holen, wenn wir keins haben. Wir können nur jemand ins Rettungsboot holen, wenn wir selbst im Rettungsboot der Liebe Gottes sind. Wir können unsere Lindigkeit nur an weitergeben, wenn wir selbst in dieser Lindigkeit Gottes leben. Wir können nur barmherzig sein, wenn wir Barmherzigkeit erfahren haben. Wir beten doch alle miteinander, Herr, vergib uns alle unsere Schuld. Wir beten doch füreinander. Wie können wir der andere verklagen im Herz? Gott hat doch alle uns vergeben. Im Vater uns. Unser täglich Brot bitten wir doch auch für uns alle. Wisst ihr, es gibt eine Statistik, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber wahrscheinlich stimmt sie. Von aller Spenden, die eingeholt werden, irgendwie in der Gemeinde, Zehnte oder irgendwas, von 100 Euro geht ein halber Cent in die Mission. Von 100% Gemeindeaktivitäten gehen 5% in die Mission. Alles andere ist Eichenbedarf. Wir decken unsere Kinder zu mit religiösen Programmen und ekeln sie in die Welt. 95% ist Selbstunterhaltung in der Gemeinde. Unser Bedürfnis ist selbst zu stillen. Wo sind die Nächsten? Natürlich auch in der Gemeinde, natürlich. Aber die sind doch auch draußen. Und wir müssen rausgehen. Die Liebe Christi treibt uns. Wir wollen uns verzehren. Ich will nicht heute in einem schönen Bett sterben. Ich will einfach im Missionsansatz mal sterben. Wir brauchen seine Gnade. Ich bin heute Morgen hierher gefahren. Mein Papa war jetzt die Beerdigung. Meine Mutter war im Krankenhaus. Aber sie hat jetzt heimgeholt. Wir haben gar nicht gewusst, ob wir heute hierher können. Ich war so ausgelaucht. Ich weiß, ich bin es jetzt auch noch. Und ich habe das Gefühl, ich habe heute nicht das sagen können, was ich wollte. Aber wenn nur etwas von dieser Sehnsucht in euch geboren wird, in deinem Herzen geboren worden ist, dass du jetzt in Zukunft ehrlich sein willst. Ganz ehrlich. Dass du sagen kannst, ich bin verdammt in Sünde, aber gerecht gemacht durch den Sohn der Liebe. Und das will ich hinausrufen, das will ich hinaussagen, hinausschweichen, hinausbeten, hinaussingen, hinausposaunen, hinausrufen und hinausflüstern in eine sterbende Endzeitwelt, die voll Angeberei zugrund geht, wo jeder der Größte sein will, wo keiner mehr sich herunterhält zu dem Niedrigen, wo alles so leer geworden ist. Dürfen wir Werte hinausrufen, Werte hinausgeben. Ich habe mal ein Mädchen eingeladen zur Evangelisation auf der Straße. Ich war so hübsch und dezent geschminkt. Ist oft schöner als das Abstoßende. Und ich habe mich so gefreut. Ich dachte, die ist glücklich. Ich habe sie eingeladen, Dankeschön. Ging sie weiter, denke ich, Mensch, die hat drüber auch. Die ist ja nur Schein, was sie hat. Und dann renne ich ihr nach und sage, horch, du bist so schön, aber deine Augen haben Kummer. Deine Augen verraten etwas anderes, was du bist. Sagt sie, ich bin jetzt ein halb Jahr verheiratet, jetzt suche ich Gott. Nach einem Jahr habe ich sie besucht, dann war sie abgewirtschaftet. War sie kaputt geliebt. Ist das eine Liebe? Wo leben wir dann? Wo man es ganz kurz miteinander nur noch aushält. Hass macht Einzelgänge aus uns. Unsere Scheinheiligkeit macht Einzelgänge aus uns. Unser Ich macht uns arm. Unsere Art muss verändert werden. Wir brauchen etwas Neues, etwas Vollkommenes. Und das können wir nur geschenkt bekommen, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst. Und ehrlich mit anderen umgehen. Goethe hat hier so ein wunderbares Wort geprägt. Mir wird, je länger ich lebe, immer verdrießlicher. Wenn ich den Menschen sehe, wie er gerade das Gegenteil tut von dem, was er tun will. Und sich alsdann, weil die Anlache im Ganzen verdorben ist, im Einzelnen kümmerlich herumfuscht. Die Anlache im Ganzen ist verdorben. Und wir pfuschen nur kümmerlich an uns herum und nennen es Glauben, nennen es Überwindersieg. Ich weiß, ich habe jetzt viel Negatives gesagt, aber ich wünsche, dass deine Seele sich erkennen kann darin und Auferstehung erlebt. Ich habe jetzt mit dir persönlich gesprochen, mit dir, geliebter Bruder im Herrn, mit dir, geliebte Schwester im Herrn. Und ich wünsche mir für uns alle, ich bin jetzt auch mir mein Nächster, ich habe nicht euch nur gepredigt. Das, was ich jetzt gesagt habe an Konflikte, das bin ich. Ihr und ich, wir waren uns jetzt nächst, dürfen uns erkennen im Licht der Liebe Gottes. Zu dem Zweck, dass er uns versöhnt. Dass wir schreien dürfen mit Paulus, ich elender Mensch. Wer mit mich befreie von diesem Todeswesen, von dieser Todesart. Aber ich danke euch. Ich danke, dass Christus mich herausgerissen hat aus dem Machtbereich der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich seiner Liebe. Welch eine Aussicht, welch eine Hoffnung, welch eine Perspektive, verliebt zu sein. Ich habe zwei, wo ich arg liebe. Und wir so wertvoll sind. Das ist der Heiland meiner Frau. Als mit mir schon 42 Jahre ausgehalten hat. Ich bin dankbar, dass ich heute noch Herzklopfen bekriege. Wenn ich zu ihr sage, hab dich lieb. Manchmal sagt sie, das habe ich schon lange nicht mehr von dir gehört. Es war mal wieder nötig. Hast lang genug nur an dich gedacht. Dann habe ich gewusst, sie war mir mein Nächster. Sie war ehrlich zu mir. Dass wir uns nicht duellieren, sondern ergänzen, in Liebe umfangen durch den Sohn Gottes, unsere Treue gestehen und sagen, wir sind untreu, aber ich habe einen, der treu ist, in mir für dich. Ist jemand Christo, so ist was Neues geworden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herz und Sinne in Christo Jesu. Das ist doch, versteht ihr, das ist doch für dich persönlich. Dieser Friede Gottes, der höher wie alle Vernunft ist. was man gar nicht erfassen kann. Das ist so schön, wenn man etwas hat, was man nicht mehr verstehen braucht. Ich habe was, wo ich weiß, ich habe einen Bergungsort. Etwas, was mich umfängt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. So lernt schweichen in eurer Familie, lernt reden in eurer Familie. Zum Schluss noch ein kleines Zeugnis von mir und von einer Tochter, die ist schon lang zurück. Ich habe gelernt, durch unser Kind auf die Straße zu gehen. Ich bin ihr sehr dankbar. Die kamen zum Glauben und die wollten raus. Und wir waren eigentlich so eine Gruppierung, wo die Mission verachtet hat. Und es ist Endzeit, da lohnt es sich ja nicht mehr. Geschieht ja doch nichts mehr. Und dann sind unsere Kinder rausgegangen und irgendwann wurden sie auch ein bisschen müde und ich bin dann weitergelaufen und sonntags wollte ich nochmal Traktate verteilen gehen in die Stadt. Und allein wollte ich nicht gehen und keiner von den Jungs wollte mitgehen. Dann habe ich unsere Tochter bearbeitet und so, Tochter kann man besser bearbeiten. Und sie hat dann mit Mühe gesagt, gut Vater, ich gehe mit, aber ich habe keine Lust. Und dann sind wir gegangen, ich voll Kraft und voll Sieg, ich bin auf die Straße gegangen. Dem erst drauf los, wie so ein, Wolf. Dann habe ich ein paar reingesenzt bekommen. Dann der nächste, genauso. Beim vierten war ich kaputt. Dann gucke ich um mich herum, da steht meine Tochter, unsere Tochter steht und hat einen ganzen Trauer von Menschen um mich herum und erzählt denen von Jesus. Ich, der Starke, hatte keine Botschaft. Und sie, die nicht konnte, die hat Botschaft. So arbeitet Gott. Gut, ich habe dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt, ich esse gern Eis, habe mir Eis geholt, habe mich als Zuhörer dazugestellt und habe dann gezielt Fragen gestellt. Die haben ja nicht gewusst, dass ich der Papa bin und dass ich gläubig bin. Plötzlich konnten wir zwei Gespräche führen miteinander und haben der andere imponieren können über Glaubensdinge. Das war eigentlich der schönste missionarische Einsatz. Glaubt nicht, wenn ihr stark seid, ihr könnt was machen. Glaubt lieber, wenn ihr schwach seid, dann dürft ihr was machen. Alle, die hier sitzen, darum haben wir der Axel genommen, die denken immer wieder, ja, die da vorne können es, ich kann's nicht. Du, der du meinst, du kannst es nicht. Er schafft aus unmündigen Säuglingen, es schafft er doch Lob. Aus stammelnder Lippe will er sich verherrlichen lassen. Gerade du, der du noch nie vielleicht das Zeugnis geben dürfen. Du bist ein Zeugnis, weil du keins geben kannst. Weil in dir noch Empfindungen sind, Spannungen. Die anderen machen es ja schon so cool, dass ja, die können nach einem Mercedes verkaufen mit dem Gespräch, was sie da spüren. Dann wollen sie Jesus verkaufen mit dem Mittel des Managements und des Business. Nein, gerade du darfst ein Zeugnis sein. Bete dafür. Bitt Gott, dass er deine verkrümmte Art frei macht und dich hier ausfliegen lässt in diese kaputte Welt wie ein Schmetterling. Und da darfst du dort dich hinsetze und dort, darfst dort etwas leuchten und dort schön sein und dort sein. Und Gott segnet's. Niemand anders. Nur er macht Erfolg. Ich muss jetzt auf die Uhr gucken, es ist fast noch ein bisschen Zeit. Beten wir zusammen. Lieber Heiland, ich habe so Sehnsucht, dass in dieser Welt noch dich Menschen erfahren dürfen. Dass alle, die jetzt hier verkrümmt und verkümmert hier sitzen, vielleicht denken, ich bin gar nichts wert. Dass genau sie heute begriffen haben, ich bin was wert. Weil du bei mir bist. Denn du willst ja nicht bei der Tüchtige sein, sondern bei der Verzagte. Ich wohne im Himmel im Heiligtum, bei denen sitzt das schlagende Herzen sind und gedemütigten Geistes. Du bist doch einer, der dem Stolze widersteht und dem Gedemütigten Gnade schenkt. Gib doch jetzt Gnade über all die Hetze, die Groll in ihrem Herzen haben. All die jungen Männer, die in ihrer Süchte leben, nicht frei werden, Tag und Nacht schreien, sich ständig schämen, sich verstecken im Bett, dass er niemand sieht, wie ich das oft getan habe, weil sie sich hassen, vor welchen ihrem Schmutz. Lass uns doch alle hinfliehen zu dem, der das Leben ist, Herr. Zu dem, der unser Friede ist. Zu dem, der unsere Hoffnung ist. Zu dem, der unser Ein und Alles ist. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist doch allein unser Schmuck und Ehrenkleid. Herr, ich möchte jetzt jeden segnen hier in deinem Namen. Und ich möchte um deinen Segen dich bitten. Herr, ich danke dir jetzt auch für diese Gemeinschaft. Segne auch besonders die ganz Kleine hier. Unsere, die vielen Mädchen. Lass sie auch stille halten, bis du ihre Not löst. Danke, Herr, für diesen Tag. Amen. Amen.